Bayern 2, Shalom.
Shalom, Shalom, da sind wir wieder. Wir sind du, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel. In unserem Kalender haben wir heute den 4. Tammuz 5786. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer jüdischen Viertelstunde in unserer Quadranz Jiddischkeit von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Unser Judentum ist alles andere als ein einheitlicher und von einer oberen Instanz zusammengehaltener Block. Nein, nein, nein. Seit Jahrtausenden unterscheiden wir im Judentum unterschiedliche Ausrichtungen oder Prägungen. Wir selbst sprechen von Strömungen. Zum einen gibt es da die Orthodoxen, die man sofort an ihrem Äußeren erkennt. Schwarze Kluft, schwarzer Hut, langer Bart, lange Schläfenlocken. Zum anderen gibt es da die Reformjuden, bekannt auch als Liberale oder Progressive. Zwischen den Orthodoxen und den Liberalen gibt es dabei ab und an, ich sag's mal so, Scheele Blicke. Dazu passt ein jüdischer Witz, obacht und aufgemerkt. Ein Jude konnte sich auf eine einsame Insel retten. Nach langer Zeit entdeckt man ihn und man bemerkt, dass er sich auf der einsamen Insel zwei Synagogen gebaut hat. Natürlich fragt man ihn, warum denn gleich zwei? Zwei Synagogen für einen einzigen Juden? Und er antwortet, in der einen Synagoge bete ich. Und die zweite ist jene Synagoge, die ich niemals betreten werde. Nun ja, wem die Orthodoxen zu orthodox und die Liberalen zu liberal sind, fühlt sich vielleicht gut aufgehoben in der sogenannten Masorti-Bewegung. Masorti ist hebräisch und heißt so viel wie traditionell oder konservativ. Diese Masorti-Bewegung ist der Mittelweg zwischen dem orthodoxen und dem liberalen Judentum. Was das heißt, erklärt uns unser Shalom-Reporter Jens Rosbach.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.
Wenn Gemeinderabbinerin Gesa Ederberg in der Berliner Synagoge an der Oranienburger Straße einen Gottesdienst leitet, bietet sie ein ungewohntes Bild. Denn die meisten jüdischen Gemeinden in Deutschland sind vom orthodoxen Ritus bestimmt und der kennt nur männliche Rabbiner. Meistens dürfen auch nur männliche Gemeindemitglieder vorbeten. Zudem sitzen in orthodoxen Synagogen Männer und Frauen getrennt. Die Masorti-Bewegung hingegen setzt auf Gleichberechtigung. Rabbinerin Ederberg betont, die Tora und die hebräische Bibel überhaupt schreibe Frauen ganz zentrale Funktionen zu.
Ein Unterschied in unserem Gebetbuch gegenüber der Orthodoxie ist, dass wir immer dann, wenn von den drei Erzvätern Abraham, Yitzhak und Jakob die Rede ist, wir die vier Erzmütter, also Sarah, Rivka, Rachel und Lea, hinzufügen, damit es eben genderinklusiv ist.
Die Masorti-Gemeinschaft, die in Berlin einige hundert Anhänger hat, unterscheidet sich nicht nur von der orthodoxen, sondern auch von der liberalen Strömung. Zwar herrscht im sogenannten progressiven, im Reformjudentum Gleichberechtigung der Geschlechter. Allerdings wird dort auch viel auf Deutsch gebetet, während Masorti-Juden gemäß alter Tradition nach wie vor auf Hebräisch beten. Und während die Liberalen auch Musikinstrumente im Gottesdienst einsetzen, verzichten Masorti-Juden darauf. Jedenfalls ab Sonnenuntergang am Freitagabend, wenn der Schabbat beginnt. Wobei das Gesa Ederberg nicht ganz so streng sieht.
Zum Beispiel haben wir mehrmals schon Gottesdienste gemacht, wo wir am Anfang, bevor die Sonne untergeht, Instrumente benutzt haben. Und dann ist das ein super schöner Moment, wenn man sagt, so jetzt beginnt Schabbat. Das ist nach einer halben Stunde Gottesdienst, also relativ weit in den Gottesdienst rein. Und dann werden die Instrumente weggepackt. Das markiert den Schabbat-Anfang dann nochmal sehr, sehr schön.
Die Rabbinerin bilanziert. Ihre Synagogengemeinde positioniere sich zwischen den Orthodoxen, die möglichst buchstabengetreu an der Halacha, den jüdischen Religionsgesetzen, festhalten, und den Liberalen, die viele Traditionen gern mal über Bord werfen. In ihren Augen ist Masorti ein goldener Mittelweg.
Wenn ich jüdisch leben will, dann heißt das, dieser Bezug auf was früher war, mit der Offenheit nach vorne.
Es spricht mir auch zu, die Masorti-Herangehensweise. wie man jüdisch ist. Diese Mischung von Verpflichtung zu Halacha, aber sehr modern interpretiert. Diese Mischung fand ich immer sehr ansprechend.
Dietra Berger stammt aus den USA. Die ehemalige Journalistin stieß vor über 20 Jahren zur Berliner Masorti-Gemeinde und leitet sie heute als Co-Vorsitzende. Berger erklärt, die Masorti-Strömung sei etwa 200 Jahre alt und von Rabbiner Zacharias Frankl in Breslau begründet worden, nicht zuletzt aus Protest gegen das aufkommende liberale Reformjudentum, das im Gottesdienst oft auf das Hebräische verzichtet. Jüdische Einwanderer brachten die Masorti-Idee auch in die USA, wo die neue Bewegung bald unter der Bezeichnung konservatives Judentum zur zweitgrößten jüdischen Strömung wurde. In Deutschland hingegen hat sich Masorti wegen der Shoah erst nach dem Mauerfall entwickeln können, mit dem Zuzug zehntausender russischsprachiger Juden. So entstanden Mitte der 1990er Jahre im niedersächsischen Oldenburg, im oberpfälzischen Weiden sowie in Berlin neue Gemeinschaften. Masorti zwischen Orthodoxie und Reformjudentum. Für Gemeindeaktivisten Berger ist es generell ein Geheimnis jüdischen Überlebens, flexibel zu bleiben zwischen Tradition und Moderne.
Diese Fähigkeit zu adaptieren, glaube ich, ist eine große Eigenschaft von Judentum und hat uns geholfen, uns über Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich in Exil als ein Volk zusammenzuhalten.
Bayern 2. Shalom.
Hat jemand Geld wie Heu, sagt man gerne mal, der ist reich wie Krösus. Krösus, der letzte König von Lydien in Kleinasien, ist bis heute bekannt für seinen legendären Reichtum und für seine Freigebigkeit. Hören Sie aber jemanden sagen, der ist reich wie Korach, dann haben Sie es mit einem Juden zu tun. Denn was für den Rest der Welt Krösus ist, ist für uns Korach. Der hatte auch Kies, Moos, Schotter, Diri, Dari, Sie verstehen. Im Wochenabschnitt aus der Tora für diesen Schabbat hören wir von Korach, denn er begegnet uns bei der Tora-Lesung im Gottesdienst morgen Vormittag in der Synagoge. Denn da ist dran der Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 38. Diese Parashat HaShavua heißt Korach. Finden wir im vierten Buch Mose, im Buch Numeri oder wie wir sagen im Sefer Bamidbar. Korach, Vedatan, Va'aviram, Korach und Datan und Abiram, Yakumu lifnei Moshe, erhoben sich gegen Moses. Ja, Korach gibt sich als Anwalt des kleinen Mannes. Aber dabei geht es ihm nur um sich und seine eigene Macht und Eitelkeit. Kommt Ihnen bekannt vor, oder? Gedanken dazu von Rabbiner Joel Berger.
Korach, oder wie man auf Jiddisch sagt, Keurech, ein Name, ein Begriff, der nicht nur eine biblische Figur bezeichnet, sondern ein Drama um grundlegende menschliche Fragen. Wenn wir Korach sagen, denken wir an Machtgier, an Eitelkeit, an Populismus und an zerstörerische Rebellion. Die Parascha Korach erzählt von einem Aufstand während der Wanderung unserer Vorfahren durch die Wüste. Korach ist ein wohlhabender Mann aus dem Stamm Levi, und er stellt die Führung von Moses und dessen Bruder Aaron öffentlich in Frage. Korach fragt sie anklagend mit diesen Worten: Die ganze Gemeinde ist heilig. Warum erhebt ihr euch über sie? Ja, das ist kein leiser Zweifel. Das ist ein frontaler Angriff auf die Ordnung des Volkes Israel. Und das auch noch in einer entscheidenden Phase seiner Entwicklung. Auf den ersten Blick mag Korach wirken wie ein Kämpfer für Gleichheit und Gerechtigkeit. Seine Frage ist ja berechtigt, wenn er sagt, warum nur einige wenige führen sollen und die andere folgen. Warum sollen Macht, Entscheidungen und Autorität nur bei einigen wenigen liegen. Korachs populistisches Misstrauen gegenüber den Mächtigen kommt uns doch sehr vertraut vor. Doch die Tora erzählt uns hier keine politische Debatte. Sie zeigt uns etwas viel Tieferes. Denn es geht ja vorrangig gar nicht um Führung. Es geht vorrangig um die Frage, ob Kritik an den Machthabern das Wohl der Allgemeinheit im Blick hat oder nur den eigenen Ehrgeiz. Moses reagiert auf Korachs Anschuldigungen mit Zurückhaltung. Moses geht nicht in die Verteidigung, sondern er stellt alles vor Gott. Dennoch eskaliert die Geschichte. Der Boden öffnet sich und verschlingt Korach mitsamt seinen Mitstreitern. Ein drastisches Bild, das niemanden unberührt lässt. Und doch will uns die Tora keineswegs bloß eine historische Strafe schildern, sondern eine Warnung mit ins Leben geben. Wenn Streit nicht auf sachlichen Argumenten beruht, sondern auf gefühlter Wahrheit und egoistischer Eitelkeit, zerstört der Streit den Zusammenhalt und die Gemeinschaft. Kritik gehört zum Leben, aber sie braucht die Bereitschaft zuzuhören, die Bereitschaft zur Verantwortung und vor allem Ehrlichkeit den eigenen Motiven gegenüber. Korach behauptet, alle seien heilig, und die Tora widerspricht ihm hier nicht grundsätzlich. Ja, das Volk ist heilig. Aber Heiligkeit bedeutet nicht Gleichmacherei, sondern Aufgabe. Jeder Mensch hat seine Rolle, seine Verantwortung, seinen Ort. Am Ende bleibt Korach nicht als demokratischer Reformator in Erinnerung, sondern als jemand, der die Gemeinschaft gespaltet hat, statt sie zu verbessern. Genau darin liegt die Mahnung dieser Parascha. Manchmal liegt Weisheit darin, zu unterscheiden zwischen berechtigter Kritik und zerstörerischem Streit, zwischen Verantwortung und Ego, zwischen Aufbau und Zersetzung. Die Parashat Korach erinnert daran, dass politische, geistige und geistliche Führung immer mit Verantwortung verbunden ist und dass jede Äußerung in einer Gemeinschaft Spuren hinterlässt, die weiter reichen als der Moment selbst. Denn Worte haben Gewicht, sie können Gemeinschaft stärken oder sie ins Wanken bringen, Nähe schaffen oder Distanz vertiefen. So bleibt aus dieser Wüstengeschichte eine zeitlose Herausforderung. Wie können wir unterschiedlicher Meinung sein, ohne den Zusammenhalt zu gefährden?
Wenn's am Freitagnachmittag hier auf Bayern 2 pfeift, beginnt das Finale von unserer jüdischen Viertelstunde ganz ohne Showtreppe. Jetzt noch rasch und geschwind unsere Lichtzündzeiten diesmal nehmen. Zur vorschriftsgemäßen Begrüßung des Schabbat müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbeskerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.51 Uhr, in Innsbruck bis um 20.55 Uhr und in Straubing bis um 20.58 Uhr. Heiter geht's weiter mit allen Städten in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. München sowie Pilsen 20.59 Uhr, Regensburg 21.01 Uhr, Augsburg 21.02 Uhr, Amberg sowie Weiden 21.04 Uhr, Ulm an der Donau sowie Konstanz am Bodensee 21.06 Uhr, Nürnberg, Fürth sowie Bayreuth 21.07 Uhr, Erlangen sowie Hof 21.08 Uhr, Bamberg 21.10 Uhr, Würzburg 21.13 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 21.20 Uhr. Nu, du sollst gewähnen, unsere jüdische Audizie. So, das war unsere jüdische Sendung. Wir hören uns wieder in einem funkfrischen Shalom hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag. Am kommenden Freitag, wie gewohnt, um kurz nach 2:30. In unserem Kalender ist das der 11. Tammuz. Sollten Sie bis dahin Laune, Gelüste, Sehnsucht oder Zeit lang haben nach Ebbes Jiddischkeit, bitte, Bevakasha, unser Shalom gibt es ja auch immer zum Nachhören und zum Runterladen. Dazu gehen Sie am besten im Internet auf br.de/religion. br.de/religion. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören hier im Radio am 11. Tammuz eine gute Woche, agite Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Rosman Michi, wünscht Gid Shabbos, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha.